Nix. Ach ja,
So.
bin ganz, ganz träge heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Daumenkino.
Daumenkino. Und der Einspieler kommt auch noch. Daumenkino. Okay.
Edit Magic.
Edit Magic. Wir entschuldigen uns von vornherein schon mal, falls wir ein bisschen müde und träge klingen, aber wir haben gerade Lasagne gegessen und das war sehr viel Käse und dementsprechend sind wir eigentlich total in Nap-Stimmung, aber.
Ja, eigentlich müssen wir jetzt ein Schläfchen machen, aber wir haben noch sehr viel zu tun,
Genau.
nämlich zwei Filme zu besprechen.
Ja, oder ganz schnell runterzurocken, denn die Begeisterung hält sich ein bisschen in Grenzen. Diese Folge beschäftigt sich mit zwei Filmen über zwei böse Jungs.
Die bösen Jungs,
Die
ja.
bösen Jungs und dementsprechend.
Wobei ist der erste wirklich ein böser Junge? Ich
Naja,
meine,
eigentlich schon. Er war im Gefängnis, ne?
ja,
Also,
aber er ist ja Undercover-Cop.
ja, aber er ist doch, den haben sie doch aus dem Gefängnis geholt. Das ist kein Cop. Ich glaube, das ist ein Informant. Den haben sie aus dem Gefängnis geholt und da eingeschleust. War ein böser Junge.
Bist du dir sicher?
Nein, ich ganz
Ich meine
sicher.
nämlich, er ist
Cop.
Cop und ist dann durch einen Fehler am Anfang, weil ja jemand gestorben ist, aber da können wir ja
Das
gleich
können wir
drüber
nochmal
reden.
nachrecherchieren. Gut, dass Sie das nicht wissen, aber
Doch, ich
naja.
bin mir
Du
relativ
bist
sicher, dass er eigentlich Cop war und eigentlich gar nicht ins
gar
Gefängnis
nicht. Okay,
sollte.
okay.
Aber gut, fangen wir nämlich gleich an mit dem Film. Es geht nämlich um The Informer.
Ja. Deutschland startet am 17. Januar 2020. Das heißt, wir haben noch.
Was?
Was? Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Lass mal alles spoilern, dann lohnt sich das voll, den zu gucken.
Ja, unbedingt. Immer spoilern. Genau, also es geht, ja, worum geht's, Raphael? Erzähl doch mal.
Also,
Du hast es offensichtlich besser mitbekommen als ich.
ich glaube ja, es geht darum, dass es ein Undercover-Cop ist, der gerade eingeschleust ist in so einer Untergrundgesellschaft, die, boah, ich weiß gar nicht, ob die mit Drogen dealen oder was auch immer. Doch, das waren Drogen, mit denen
Ja.
die dealen. Und gleich ganz am Anfang ging es um einen größeren Coup und da soll quasi auch schon dann die Undercover-Unit eingreifen und weiß nicht, wer da der Kopf der Mannschaft ist und den festnehmen. Nun geht das aber alles irgendwie schief, weil direkt am
Ein
Anfang
anderer.
ein anderer Anruf kurz reinkommt und sagt, hey, ich würde noch das und das kaufen, bevor sie eigentlich dahin kommen, wo sie alles geplant haben. Und sie werden in der Zeit auch verfolgt von ihrer Partnern. Aber es geht halt um den einen Typen, der halt undercover ist, mit irgendwie Tattoos vollgeklebt und sieht halt natürlich aus wie so ein
Ein
Sträfling.
Söldner und Sträfling,
Ja,
ja.
und da geht natürlich was schief und weil da was schief geht, muss halt einer von denen ins Gefängnis. Und der eine ist dann er, kommt ins Gefängnis rein und ich weiß gar nicht, doch, er kommt relativ schnell wieder raus, soweit, oder? Da fängt sein Blurry an. Also der Film ist
Ist
jetzt
schon 2 Wochen her und
schon
schon wieder
2 Wochen
alles vergessen.
her. Auf
Schwierig.
jeden Fall geht es um Polizeiarbeit, quasi wie The Departed so ein bisschen, weil
Aber
er
auch
so
sehr
undercover.
korrupte Polizeiarbeit, ne?
Genau, ja, stimmt. Ja, es geht dann noch ein bisschen mehr auch in die Unit rein. Ja, aber weil er halt so ein Tough Guy ist und eine Familie hat und eigentlich mit der Familie noch, ich glaube, später auch fliehen wollte oder so.
Ja, Zeugenschutz ist dem, glaube ich, angeboten worden auch,
Zeugenschutz und
ne?
so, aber das dadurch sein, ja, die Partnerin ist oder die Chefin von ihm, die von Rosamund Pike gespielt wird,
Besprechen wir gleich noch, wer da alles dabei ist,
auch
genau.
eine super Rolle von ihr, ist dann auch nur so halbherzig dabei. Eigentlich mag sie den Typen und denkt sich, ja gut, ich will ihm auch helfen und weil es ja ihr Einsatz, aber dann ist wieder Problem von ihrem Chef und dann schwankt so ein bisschen die Loyalität
Ja,
zwischen
genau.
Unit und eigene Karriere.
Genau. Das Problem ist halt an der ganzen Sache, also dieser Undercover-Cop wird dann halt, dieser Einsatz wird halt, geht halt schief. Er landet im Gefängnis, kriegt dann immer wieder weitere Aufträge. Er wollte eigentlich nur raus aus dem Thema.
Genau.
Und die Aufträge werden also die kommen immer mehr Aufträge rein, die halt immer mehr sein tieferes Involvement in diesen besagten Drogenclan
Ja.
herausfordern. Und er hat im Endeffekt natürlich nur Angst um seine Familie, weil die natürlich auch wissen, wo die Familie wohnt und lebt und da immer alle naselang mal vorbeischauen, die großen, starken, bedrohlichen Männer, die nicht viel reden.
Genau.
Und genau, im
Das ist so eine
Endeffekt.
Art russische Mafia, glaube ich, die Drogenmafia,
Genau.
um die es da geht. Und ja, wie das halt so ist, dann kommen die halt ganz freundlich erstmal so daher mit,
Ja.
hey, lass mal auf ein Abendessen
Bist du
treffen.
nicht
So bei
mehr
dir
ganz so
eingeladen haben wir
freundlich
dich
sind?
jetzt nicht, aber nun gut.
Genau. Das Ganze wurde directed von Andrea Di Stefano. Ja. Was ganz interessant ist an dem, also der hat nicht viele Filme gemacht bisher. Der hat zwei Filme bisher directed. Ach nee, der interessante Fact war für den darauf folgenden Film, sorry. Ach so. Was aber er gemacht hat, er hat geschauspielert in 13 weiteren Filmen. Da ist allerdings auch wirklich nicht viel Bekanntes dabei. Das Einzige ist, wo er in Life of Pi mitgespielt hat, da spielt er einen Priester. Ich habe Life of Pi nie gesehen, aber irgendwie wahrscheinlich, da gibt es ja
mehr. Ich habe den gesehen, aber der Priester, der fällt mir jetzt nicht irgendwie ein.
Ja,
es geht ja auch hauptsächlich bei Life of Pi um den Schiffbruch und wo sie eigentlich nur zu
genau,
zweit sind.
Aber also das war das einzig Namhafte, was ich gesehen habe, wo er okay. mal in Erscheinung getreten ist. Aber wie gesagt, er hat nur zwei Filme bisher directed und hat die beiden auch geschrieben.
Okay.
Also diesen Film hat er. Also The Informer hat er mitgeschrieben. Andrea Di Stefano. Also ja, ich glaube, das wird kein Director, den man jetzt wahnsinnig viel verfolgen wird oder von dem man wahnsinnig
ja,
viel
Ja, also wie das ja immer so ist, handwerklich guter Film, aber hat jetzt nicht umgehauen, wenn man das schon am Anfang rausgehört hat, glaube ich.
Ja, super viel ist nicht hängen geblieben. Ich glaube, unsere Inhaltswiedergabe ist auch ein bisschen dürftig, aber
Hey, dafür schaltet ihr ein.
Alles ein bisschen fahrig, wir arbeiten da dran. Wer spielt mit? Die Hauptrolle wird gespielt von Joel Kinnaman, der tatsächlich 39 Filme bisher schon gemacht hat und meistens halt immer irgendwelche Soldatenrollen, Söldner, Schläger.
Okay. Hat jetzt, wo du auch schreibst, hier Suicide Squad,
Rick Flag, das sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was.
Genau, es war der Hauptmann von dem Suicide Squad.
Genau, also ich kann die alle auch nicht mehr zuordnen, Namen.
Nee,
also, das ist auch schon wieder eine Weile her. Aber
der Name ist jetzt auch nicht das, was mir groß sagt, aber jetzt, wo ich sein Gesicht nochmal im Kopf habe, ist er der Typ bei Suicide Squad, der den Squad halt leitet.
Mhm.
Auch so soldatenmäßig halt genau. da durch die Gegend läuft und so ähnlich tritt er halt auch so tritt er halt auch bei The Informer auf als Macho Typ,
als großer starker gnadenloser
Richtig.
Mann mit kurzer Schnitt und viel Tätowierung und er hat den Robocop in Robocop gespielt.
Ach was, den habe ich natürlich nicht gesehen, dieses
ich weiß es auch nicht,
Remake,
aber er hat Robocop gespielt.
Dann sieht man wahrscheinlich auch gar nicht so viel von seinem
Gesicht. Nein, korrekt, richtig, wie der Name schon sagt.
Na gut.
Dann spielt noch mit die sehr, sehr hübsche und ganz reizende Ana de Armas, von der wir in Zukunft auch noch sehr viel sehen werden, denn das ist unser neues Bond-Girl. Hat in Blade Runner 2049 die nicht ganz reale Freundin von Ryan Gosling gespielt, wer sich erinnert. Und hat in Knock Knock, dieser kleine Psycho-Film mit Keanu Reeves und den zwei Girls, die den so ein bisschen fertig machen, spielt sie die Blonde.
Okay.
Für die, die es gesehen haben.
Es gibt zwei und eine ist scheinbar blond.
Ja, genau, natürlich, damit man sie auseinanderhalten kann. Eine ist blond, eine ist brünett. Sie ist die Blonde in diesem Fall.
Okay.
Und sie spielt, also Joel Kinnaman ist der Hauptdarsteller und Ana de Armas,
ja.
Wie auch immer, ist aus Mexiko kommt.
Genau, das ist seine Frau.
Ist seine Frau, genau. Und Rosamund Pike, sorry, ich habe es mit den Namen nicht so. Für mich ist das ein total deutscher Name, aber okay.
Rosamunde. Ja.
Und die spielt im Endeffekt die für ihn verantwortliche Ermittlerin, die das Team mitleitet und die Einsätze führt. Und die können wir natürlich alle aus Gone Girl, wo sie die wirklich wahnsinnig ätzende Amy Dunn spielt. In A Private War hat sie die Hauptrolle gespielt, der jetzt auch relativ neu noch ist.
Stimmt, dann wo sie auch eine Augenklappe hat, ne?
Genau, Maria Calvin. Ich weiß gar nicht, ob das auf wahren Begebenheiten beruht. Müssen wir eigentlich nochmal. War relativ gut besprochen, müssen wir mal gucken. Und The World Ends spielt sie auch nochmal mit. Für die
so ein paar.
Komödien.
Genau.
Also sie hat auch genug Filme gemacht. Ich glaube, jeder kennt sie. Sie hat auch tatsächlich auch mal bei James Bond mitgespielt. In einem mit Pierce Brosnan hat sie auch eine Agentin, glaube ich, gespielt. Fand ich ganz witzig. Ich habe sie noch nicht so lange auf dem Zettel, aber gut. Und wenn natürlich auch bei einem Gangsterfilm nicht fehlen darf, es kommen, der immer den guten Polizisten spielt, der im Endeffekt dieser ganzen fehlgeleiteten Thematik auf die Sprünge kommt, denn während des Einsatzes, der schiefläuft, wird ein anderer Undercover-Cop oder ein Cop erschossen und das ist der Partner gewesen von Common, der dann quasi das ganze Thema aufdeckt, was da alles mit diesem Informer alles schiefläuft, beziehungsweise wie ihm da Unrecht getan wird.
Mhm.
Und Common kennt man natürlich auch aus Suicide Squad, der spielt der Monster T in John Wick 2, spielt er mit und in 62 weiteren Filmen in
sämtlichen
Er spielt sich tatsächlich sehr oft selbst.
Ja, das auch. Kann er wahrscheinlich auch am besten.
Ja, also wenn man ihn, also ich konnte ihn immer nicht zuordnen, Name und Gesicht.
Ja.
Aber wenn man dann das Gesicht gesehen hat, dann wusste man immer gleich, wer es ist.
Wobei der auch einen sehr prägnanten Bartschnitt hat. Der eigentlich, für mich ist das immer so, okay, unterm Kinn musst du eigentlich nicht ganz so schnell abschneiden, weil das sieht irgendwie einfach nur lächerlich aus, wenn er sich einmal nach links und rechts dreht und dann hast du einfach so eine richtig harte Kante. Ist aber, glaube ich, ein ganz typischer Style für
Ich warte noch drauf, dass Common irgendwann mal den Papa von Michael B. Jordan spielt in dem Film. Ich finde, die sind so relativ
Ja, kann er machen,
Könnte mal sein, also dafür sind sie vielleicht aber auch nicht weit genug auseinander. Aber naja, warten wir, wenn er graue Haare kriegt, irgendwann geht das vielleicht.
Ja, ansonsten kannst du auch noch schön Movie Magic, ein bisschen Make-up, bisschen Prosthetics und dann geht das schon.
Ja, ja, ja. Ja, super viele weitere Sachen gibt es da gar nicht zu erzählen. Einige Teile des Films sind in einem Gefängnis gedreht worden in England. Mhm. Gloucester, um Gottes Willen. Hätte man mal vorher.
Typische englische Provinzstadt,
Gloucester. Name, Dorf, wie auch immer. Ist auf jeden Fall, genau. Mhm. Denn dort findet auch, für die diese Ausbruchsszene immer ganz spannend, findet eine sehr berechnete Ausbruchsszene statt.
Jetzt fällt mir auch ein bisschen mehr zum Film ein, ja.
Jetzt ist ein bisschen traurig jetzt, für die paar Leute, die zuhören, das ist wieder so völlig.
Jetzt, wo du Gefängnis nochmal ganz groß, stimmt.
Genau, also ein großer Teil. Der erste Teil des Films beschäftigt sich damit, dass das alles schief läuft und dieser Mann eigentlich nur raus will aus diesem Untergrund. Und der zweite Teil, wie er im Gefängnis wieder eingeschleust wird, quasi um einen neuen Auftrag auszufüllen und dann halt die Schnauze voll hat und
eigentlich nur raus möchte aus dem ganzen Kram hier.
Fliehen möchte, genau. Um halt das Ganze auch aufzudecken und endlich in den Zeugenschutz zu kommen, um mit seiner Familie in Sicherheit wiederzuleben.
Genau.
Was habe ich noch aufgeschrieben? Ursprünglich. Das ist jetzt natürlich, das fand ich relativ interessant. Als der ursprünglich angekündigt worden ist, war der Cast deutlich berühmter, nämlich Josh Brolin, Maggie Gyllenhaal, Olivia Munn, David Oyelowo.
Ja, den kennt man.
Und Luke Evans waren eigentlich gecastet
worden. Interessant, das ist ja eine ganz andere
Riege. Das ist eine ganz andere und sehr teure Besetzung, würde ich mal behaupten. Im Gegensatz zu dem, was es dann doch geworden ist, ist das wahrscheinlich nochmal ein paar Nummern günstiger
gewesen. Ja, wahrscheinlich war dann Josh Brolin der Hauptdarsteller und kann man sich jetzt mal so ein bisschen zusammenrechnen. Der ist dann mit Avengers und Deadpool, hat er wahrscheinlich andere Projekte dann bekommen.
Vielleicht ein Zeitding, aber also sie waren auf jeden Fall zuerst so gecastet.
Ja.
Aber dann gab es wahrscheinlich komplette Zeitverschiebung, denn der komplette Cast hat es nicht gemacht. Das hätte dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben, wo ich mir Josh Brolin da schon sehr gut drin vorstellen könnte.
Ja.
Naja.
Interessant, okay.
Jetzt ist es auf jeden Fall deutlich weniger namhaft besetzt.
Genau, ist auch komisch mit dem Datum, wann er eigentlich rauskommt, weil er wurde ja, glaube ich, schon 2018 in Amerika irgendwann
released. Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Zeit dazwischen.
Liegt in Europa oder in Deutschland, glaube ich, irgendwo in irgendwelchen Filmstudio-Verleihen im Regal und die warten auf eigentlich den richtigen Moment, den rauszubringen. Und scheinbar ist dieses Jahr nicht mehr der richtige Moment. Jetzt geht es Holiday Season langsam, wenn es mit Herbst, Winter.
Ja.
Und dann kommt er erst im Januar 2020 raus. Ja. Was dann so ein kleiner Zwischensnack ist, bevor die Oscars dann losgehen.
Ja, also ist nicht so mein Genre. Also die letzten zwei Wochen waren eher schwere Kost, sagen wir es mal so. Werdet ihr gleich noch sehen über den zweiten Film, den wir besprechen, den ich tatsächlich inhaltlich ein bisschen interessanter fand. Mhm. Nichtsdestotrotz sehr schwierig auch mit umzugehen. Da ist The Informer natürlich ein bisschen leichter, sagen wir es mal so, von der Kost, obwohl es auch nicht ganz so ohne ist. Und für die Leute, die gerne diese Gangster-Thematiken mögen, die ganz klassische Cop-Undercover-Filme mögen, ist das eigentlich nichts, was man falsch machen kann.
Ja, eigentlich auch ein cooles Thema und eigentlich auch ganz kann sehr gut gemacht werden, siehe The Departed, weil da hast du nämlich ähnliche Thematiken mit natürlich
noch
einem
ein bisschen
Starcast.
Verschachtelter, ne?
Ja, noch verschachtelter, aber halt auch ein Starcast und auch sehr viel hin und her. Und der Informer wollte wahrscheinlich so ähnlich sein. Hat meiner Meinung nach, ich glaube, deine ist ähnlich, nicht ganz so weit hochgeschafft.
Aber es gibt spannende Momente. Also ich finde, man ist schon, also es trägt einen schon in der Grundspannung mit. Also
ja, weil es wie gesagt, solider Film, gut gemacht, sehr schön geschauspielert. Rosamund Pike auch ganz gut, wie so
ist, sie dazwischen. Ich finde, das ist so eine richtig typische Rolle, aber also ich hätte, also aber ich finde, man hält, sie hält ja. Das ein bisschen in der Schwebe bis zum Schluss, ob sie jetzt die Karrierefrau ist, die dann einfach auf ihn scheißt, oder ob sie dann auf der Empathieschiene dann doch.
Genau, das war eigentlich ganz interessant eigentlich. Ja. Und ja, natürlich der Haupttyp hier auch gut dargestellt und so weiter. Also ist jetzt ein solider Film, aber.
Ja, muss man, also wenn einem das Genre das gefällt, ist das, kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Wir haben schon gesagt, als wir aus dem Kino gegangen sind, ursprüngliche Besetzung wäre wahrscheinlich optisch auch Sebastian Stan gewesen. Ja. Hatte sehr gut gepasst.
Der sieht auch bisschen, super in die Rolle gepasst.
Der sieht dem jetzigen Darsteller tatsächlich sehr ähnlich.
Ja.
Großer Mann, kurze Haare.
Hm.
Gar nicht so unattraktiv. Na gut. Gut, dann kommen wir zu dem zweiten gar nicht so unattraktiven Mann, der eigentlich doch ein bisschen unattraktiver wird hier. Und zwar ist der zweite Film Skin. Skin startet am 13. Oktober 2019 in den deutschen Kinos.
Ist am natürlich 3. Oktober.
3. Habe ich das 13. gesagt?
Du hast 13. gesagt, aber hier steht 3.
3. Oktober, pardon.
No worries.
3. Oktober, also in näherer Zukunft.
Ja, bald.
Und ja, Raphael, erzähl mal, worum es in Skin geht.
In Skin, also wie der Name.
Versuch es mal hier, ne? So ein bisschen.
Okay, okay.
So ein bisschen, ne?
Ne, wie der Name schon sagt, Skin, Skinhead. Es geht hier um Nazis, und zwar um die amerikanische Nazi-Bruderschaft, die so ein bisschen, also das ist so eine norwegisch-amerikanische, weil die tun so auf Wikinger-Nazis.
Ein bisschen, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die Gruppe hieß. Auf jeden Fall ist das so eine Organisation, die Bettler und Obdachlose so aufnimmt oder die
rekrutiert
quasi und sagt, hier bei uns gibt es was zu essen, was zu trinken, und naja, dann kommst du halt so in diese Nazi-Kommune rein. Und dann hast du halt den Hauptschauspieler oder den Hauptdarsteller Jamie Bell, der den, ich weiß gar nicht, wie sein Name in dem Film hieß, auf jeden Fall die Hauptfigur spielt und natürlich von oben bis unten mit Tattoos voll ist, im Gesicht halt ganz viele Hate-Tattoos oder Nazi-Tattoos hat und natürlich von jedem sofort erkannt wird. Und eine der ersten Szenen ist so ein Stand-off, wo halt so eine Nazi-Gang auf einer Brücke oder Richtung Brücke marschiert.
Im
und
Dunkeln,
am Ende
mit
der,
Fackeln.
Genau, mit Fackeln, und am Ende der Brücke halt die Einwohner, die ganz, ganz viele Schwarze da stehen und eigentlich
ein Gegenprotest haben.
Genau, den Protest da machen.
Kleineren Runde bemerkt, aber auch.
Ja.
Ja. Und
ja.
Entschuldigung.
Und genau, da das passiert relativ am Anfang, und da wird ein kleinerer Junge, der mit einem Messer rumhantiert, aber natürlich dann versucht wegzulaufen, wird ihm das Gesicht so ein bisschen aufgeschnitten. Von
ein SS wird ihm reingeschnitten.
Genau, so ein SS Gesicht. Wird ihm reingeschnitten, und das findet Jamie nicht ganz so geil. Also er ist natürlich Hardcore-Nazi, aber dann so Hardcore ist er dann doch nicht. Und das fängt dann an, bei ihm im Kopf zu rütteln, ob es alles noch cool ist, was ihr da eigentlich macht. Und das war halt schon ein Schritt zu weit. Und da fängt es dann auch schon an, weil relativ, ich glaube, die nächste Szene ist dann schon so ein Zukunftsblick, wo dann Tattoo-Removal gezeigt wird. Mhm. Also Tag 1 von seinem Prozess, wo ihm die Tattoos im Gesicht entfernt werden.
Ich glaube, damit fängt
werden.
Das Ganze sogar an. Also es fängt mit dem ersten, der erste Schnitt ist der erste Tag dieses
Tattoo-Removals. Ja,
und dann
stimmt,
taucht
es
immer wieder auf, wie schmerzhaft es im Endeffekt halt auch ist, sich Tattoos im Gesicht weglegen.
Und dadurch weiß man oder sieht man auch schon so das Foreshadowing, okay, er wird versucht irgendwann natürlich raus aus dieser ganzen Gruppierung zu kommen und sich dann die Tattoos zu entfernen, um halt ein normales Leben zu führen. Und ja, durch dieses eine Event, glaube ich, fängt das so in seinem Kopf so ein bisschen an zu
Und zu dann kommt natürlich aber noch die
das,
Frau.
Genau,
und
das zweite Event, ja, das ist dann so eine, da kannst du, glaube ich, mehr zu erzählen, weil da, sobald der Trailer davor kam, warst du dir 100% sicher, dass der Film jetzt kommt?
Ja, ich war sehr sicher, weil es gibt diese Grundstimmung, die man mitkriegt. Jamie Bell war auch ein Junge, der quasi von dieser Gruppe aufgenommen worden ist, als er klein war, und quasi dort ein neues Zuhause gefunden hat, eine neue Familie gefunden hat und deshalb nur diesen Umgang quasi kennt. Und dann lernt er, nach dieser Demonstration, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, lernt er eine Frau kennen mit ihren drei Töchtern. Vier Töchter? Drei Töchter.
Drei Töchter.
Drei Töchtern, die nämlich auf dem Hof dieser Familie quasi ein kleines Konzert spielen, weil die Kinder mit ihren kleinen Gitarren und Ukulelen irgendwie da unterwegs sind.
Genau, die möchten ein bisschen Geld dazu verdienen.
Genau. Und verguckt sich so ein bisschen in die und fängt halt an, in dieser Frau, in diesen Kindern seine eigene neue Familie quasi zu finden, ja, und ein neues Zuhause zu finden. Es geht ganz zaghaft los. Also ich fand es eigentlich sehr, sehr niedlich dargestellt. So, also ein bisschen nicht lieber auf den ersten Blick, aber du hast gleich gemerkt, da ist eine gewisse Begeisterung irgendwo, reden, ja, ganz genau. Ich meine, sie ist eine relativ kräftige Frau. Das wird man gleich auch nochmal, wenn wir einmal die Darsteller nochmal genau vorstellen, hat man das auch mehr vor Augen, wer das ist. Mhm. Eigentlich ein sehr, sehr ungleiches Paar. Sie kommt aber auch ursprünglich aus einer Familie, glaube ich, die so ein bisschen, oder aus einer Richtung, die so ein bisschen nazi-behaftet ist. Oder aus einem Mann, der aus diesem Metier kommt. Ja, ich glaube, ihr voriger
Freund.
Genau. Und auch in dem Metier unterwegs und hat auf jeden Fall die Kinder geschlagen und sagte immer, sie möchte das nicht mehr, dass irgendjemand ihr oder ihren Kindern etwas antut. Genau. Sie möchte nicht mehr diesen Umkreis haben, weil dort die Gewalt natürlich...
Was natürlich sehr clever ist.
Ja, und dann kommt natürlich dieser Herr daher, der aber an diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz so sicher ist, ob das alles so richtig ist und ein bisschen struggelt mit den Dingen, die sie tun und möchte im Endeffekt diese Gruppe verlassen. Hat natürlich aber verständlicherweise große Probleme damit, denn das ist auch seine Familie, mit denen er aufgewachsen ist im Endeffekt. Und
das wird, glaube ich, auch ganz gut im Laufe des Films gezeigt. Also einfach nur aus so einer Nazi-Organisation rauszugehen, nur weil du jetzt keinen Bock mehr drauf hast, so einfach ist es dann nicht. Ist das nicht.
Auch nicht, ja.
Und das wird, wie gesagt, im Laufe des Films auch nochmal diverse Male deutlich gezeigt.
Genau.
Und
also es hat schon etwas sehr Bedrückendes, wenn man halt merkt, okay, er kapselt sich ab, sie fliehen zwischendurch immer so ein bisschen oder suchen zumindest die Distanz und sie tauchen aber immer irgendwie auf und dann sind sie in einem Wohnwagen irgendwie auf dem Weg zu einem vereinbarten Treffpunkt. Da komme ich nämlich gleich nochmal drauf, wie sie das im Endeffekt gemacht haben. Und dann wird dieser komplette Wohnwagen mit diesen drei Kindern drin beschossen. Und man ahnt die ganze Zeit schon, dass es irgendwann an diesen Punkt kommt, weil diese Bedrohung halt doch die ganze Zeit mitschwenkt und mitschwimmt.
Ja, sind halt Nazis,
eskaliert es halt.
Keine Amischpiebe.
Ja, eskaliert dann halt doch an der einen oder anderen Stelle deutlich. Und also das tragen sie in diesem Film eigentlich sehr schön, finde ich, diese Angst und diese Paranoia, die sich halt irgendwann entwickelt. Und das finde ich, schwimmt schon gut mit. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, das Ganze, ne? Weil man kann jetzt auch nicht, also im Endeffekt, was man dann sagen kann, Nazis sind auch nur Menschen und Menschen irren. Manche sehen das ein und manche sehen es nicht ein. Und
das
er
hast
sieht
du
halt
sehr
ein,
schön gesagt. Ich glaube auch, da es gibt ja diesen Pendant da, den einen, ich weiß gar nicht mehr, wie der
das
heißt.
Das wollte ich gleich nochmal erzählen, ja.
Okay, mach das.
Genau, also die Szene von der Brücke, um nochmal aufzuklären, wie im Endeffekt dann dieser Exit stattfinden soll, weil das geht natürlich auch nicht einfach so, da sind nicht irgendwie Leute, die sagen, nett hier, ja gar kein Problem hier, wir geben dir Zeugenschutz, sondern du musst natürlich im Endeffekt die Leute verraten.
Genau,
oder Namen liefern und als Zeuge auftreten, damit du im Endeffekt von der Polizei geschützt werden kannst.
Da kommt auch so ein bisschen der Link zwischen dem ersten Film, weil der war natürlich ein Informer da und hier wird natürlich auch wieder nachgefragt, dass man Informationen von jemandem holt, der schon tief in der Gruppe drin ist.
Genau, und im Endeffekt diese Situation auf der Brücke, wo der Nazi-Aufmarsch in diese kleine Gruppe Schwarze reinläuft, die ihnen die Stirn bieten, gibt es eine schöne Situation, wo Jamie Bell und der Hauptdarsteller ganz vorne mitläuft mit einem fetten, mit seinem fetten Pfeil auf der Stirn.
Gesichtstattoo.
Und auf der anderen Seite steht er halt Stirn an Stirn quasi mit einem großen schwarzen Mann, der gar nicht so aggressiv ist, sondern im Endeffekt ihm sagt so, er wartet auf ihn ungefähr so, wenn du Hilfe brauchst, dann weißt du, wo du mich findest. Also sehr, sehr ruhig und sehr diplomatisch ihm im Endeffekt entgegentritt, ihn auch ein bisschen provoziert, ja, aber halt auf eine sehr, sehr ruhige Art. Und dieser Mann ist im Endeffekt der Mensch, der diesem jungen anderen Menschen aus dieser Nazi-Familie rausgeholfen hat. Denn das Erstaunliche an dieser ganzen Geschichte ist, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht.
Mhm.
Also diese Geschichte ist wirklich passiert. Ich weiß nicht, wie viele dramatische Angriffe es dann wirklich gab, ob es wirklich eins zu eins erzählt ist oder ob es auch ein bisschen ausgeschmückt worden ist. Aber diesen Menschen gab es wirklich, der im Endeffekt dann Nazis oder sehr präsente Nazis, sagen wir es mal so, dokumentiert hat und beobachtet hat und die umgedreht hat wieder, also wenn man so sagen kann. Er hat im Endeffekt gesehen, er sich diese Gruppen dokumentiert, die Gesichter fotografiert und hat die Verhaltensweisen sich angeschaut und hat gesehen, okay, es gibt genug
genau, er nimmt von diesen Menschen. Eine Person so quasi zum Projekt und sagt, okay, diese Person hat ja da sehe ich Potenzial drin, den kann ich aus dieser Nazi-Gesellschaft rausbringen und ihn quasi zu einem normalen Menschen umkehren.
Ja.
Und das erinnert mich auch so ein bisschen an American History X, weil da hast du ja einen ähnlichen Charakter, der auch sowas macht. Und gut, das ist, ich glaube, American History ist natürlich komplett fiktional, aber hier wahrscheinlich auch basierend auch auf diese Person, weil das ist schon nichts Einfaches, was der da macht.
Genau. Und diese ganze Geschichte läuft, ich glaube, so lange war zwei Stunden lang.
Ungefähr. Ja, relativ gut wegzugucken. Also es war jetzt nicht so, dass der Film irgendwie
Also er hat ein gutes Tempo, würde ich... Also
ja, genau.
Die hat er jetzt nicht so... Also du fandest The Informer ein bisschen besser. Ich finde auch The Informer ist ein bisschen mehr Spielfilm.
Mhm.
Aber vielleicht liegt das einfach an der Thematik, weil diese Nazi-Thematen sind immer ein bisschen heftig, immer ein bisschen schwierig, wenn man selber halt überhaupt nicht mit diesen Ideologien sich identifizieren kann. Das ist eher so ein bisschen absurd, wie man solch einen Fremdenhass auch an den Tag legen kann. Dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo er eigentlich schon den Exit gewagt hat und die Familie sie dann aber findet und ihn dann quasi mitnimmt.
Ja.
Und sie fahren zu einem Grundstück, einem verlassenen Industriegrundstück, wo eine Scheune draufsteht. Oder
ein Schrottplatz ist
das, oder? Ein Schrottplatz, genau. Und sie werden diesen Schrottplatz beziehungsweise diese Scheune anzünden. Und sie laufen sie laufen durch die Scheune.
Nee, das ist ein Neubaugebiet und da werden Häuser gebaut.
Ein Bau? Okay.
Genau.
Aber es ist ein großes Gebäude, was sie dann anzünden.
Genau, was für Flüchtlinge oder so gebaut wird. Und
das
wollen die dann anzünden.
Ja, also sie gehen auf jeden Fall durch. Man sieht eigentlich gar nicht so, also am Anfang versteht man gar nicht genau, warum sie dieses Gebäude jetzt anzünden wollen, weil es ist ja nur ein Gebäude. Sie legen überall Benzin und er ist quasi der Letzte, der dann einmal nach oben geht in das letzte Zimmer und in diesem letzten Zimmer liegen mehrere
Arbeiter,
illegale.
Ich meine, die sagen vorher, also wenn die in dem Auto sind, auf dem Weg zu dem Gebäude, das ist halt, das ist deren Auftrag, so ein Neubau für Flüchtlinge zu verbrennen, weil die nicht wollen, dass die dann da einziehen, beziehungsweise dass fertig gebaut wird.
Und da dann stellt sich halt erst später raus, dass da tatsächlich auch jemand.
Und dass da Menschen drin sind, das war so nicht geplant, aber genau, das sind halt Arbeiter.
Oder sie haben es einfach nur nicht gesagt, dass da Menschen drin sind. Also sie sehen halt zumindest aus wie Arbeiter, die da irgendwie einfach übernachten. Ja. Und da wird es ihm halt auch zu viel. Da ist dann, glaube ich, der letzte Punkt, wo er sagt, so jetzt wirklich gar nicht mehr, wo er dann die Tür schließt quasi und ihnen sagt, sie sollen bitte, Spoiler, sie sollen bitte das Haus verlassen.
Genau, weil die zünden das ja jetzt an.
Und dann wird es halt angezündet. Und einfach nur die Vorstellung, dass, wenn er halt nicht schon so weit in dem Prozess drin gewesen wäre, sich umzudrehen oder diese ganzen Sachen in Frage zu stellen, wären diese Menschen, und das waren bestimmt 10 an der Zahl, verbrannt. Was einfach schon mal eine wahnsinnig gruselige Vorstellung ist, dass man so einen Hass oder eine Wut auf Menschen haben kann, die einem persönlich nichts getan haben.
Ja, eben, und die schlafen da nur und klar, du willst halt das Gebäude wegbrennen, weil du da voll den Hass drauf hast, aber irgendwo ist auch eine Grenze. Also bei ihm ist da die Grenze, bei den anderen wäre da natürlich nicht die Grenze.
Nee, da wäre es gerade der Vorteil gewesen.
Umso besser, wenn die da drin sind. Das ist dann auch wieder so eine harte Szene.
Genau, und da ist halt dann der letzte Punkt, wo er dann halt anfängt, auch richtig das nicht mehr zu wollen und für sich halt auch zu merken, es geht nicht mehr, er will das nicht mehr, er muss da raus und dann quasi. Also man sieht auch so richtig den persönlichen Fall, den er da halt quasi
Er nennt es auch zu seiner Freundin dann Meeting, weil der wird angerufen mitten in der Nacht, irgendwie 2-3 Uhr morgens, dann so, oh ja, ich muss noch kurz zu einem Meeting.
Mhm.
Und sie weiß natürlich sofort, okay, das ist hier nicht nur so ein Meeting, wo ihr mal kurz zusammensetzt, sondern da ist wieder irgendwas und da gehen auch bei ihr die Alarmglocken an. Und der Film, der geht halt immer so ein bisschen hin und her und du hast halt diese Charaktere, die miteinander gut spielen und wo dann siehst, okay, er möchte eigentlich raus, ist aber wirklich noch nicht ganz raus und sie durch ihre Aktion, dass sie dann sagt, okay, hier ist Schluss, geht dann bei ihnen auch die Leuchte wieder auf und dann merkt, okay, doch, ich muss da jetzt komplett raus, weil nicht nur wegen mir, sondern jetzt wegen meiner neuen Familie quasi.
Wegen der Kinder,
ja. Wegen der Kinder und ja, das ist halt auch ganz schön dargestellt und dann kommt es dann auch in diesen Prozess rein, dass er dann den einen Schwarzen da anschreibt oder anruft, ihm sagt, hey, ich brauche Hilfe, alleine komme ich aus dieser Organisation nicht raus. Und das ist gut dargestellt und wir können jetzt gleich nochmal ganz kurz zu den beiden Hauptdarstellern.
Ja, oder sagen, fangen wir einmal kurz an mit dem Director, weil das ist nämlich eigentlich ganz interessant. Ja. Dieser Director ist auch kein großer namhafter Guy Native.
Native mit zwei T.
Also
für mein Guy.
Guy. Er hat nämlich schon vor diesem Film einen Shortfilm darüber gemacht, der heißt auch Skin. Mhm. Und das ist quasi jetzt ein Remake.
Von seinem Shortfilm?
Von seinem Shortfilm.
Okay, ähnlich wie bei Whiplash, ne? Weil das ja genau selbes Thematik, also nicht selbes Thema, sondern selbes jetzt beim Filmmaking. Das war auch vorher ein Kurzfilm von Damien Chazelle und
hat ihn dann ausgearbeitet.
Und hat den dann, weil der Kurzfilm so gut war, dann zu einem Feature gemacht.
Okay.
Und auch da hat auch schon der Hauptdarsteller, sondern hier der, wie heißt er noch gleich?
Dustin Horowitz die Musik gemacht?
Nee, der Schauspieler.
Miles Teller.
Der andere.
Simmons.
Genau, J.K. Simmons. Der hat nämlich schon in einem Kurzfilm mitgespielt.
Haben wir auch alles abgearbeitet. So, wer war da nochmal alles?
Aber das ist interessant, weil das passiert ja scheinbar dann öfter, dass du so einen Kurzfilm machst.
Ja, Tarantino hatten wir vorletztes Mal auch mit Reservoir Dogs auch für Tarantino sehr ungewöhnlich Kurzfilm vorweg
genau, und dann, gearbeitet. Wenn der halt irgendwie irgendwo Anklang findet, dass man dann genug Geld bekommt, Budget, dass man da einen ganzen Film draus machen kann.
Genau, und dieser Director hat es halt zweimal gemacht, nicht nur mit Skin, sondern auch mit einem zweiten Film Stranger. Also er hat, ich glaube, 4, 5 Filme gemacht.
Ja.
Zwei davon waren jeweils Remakes und Kurzfilme.
Okay.
Also auch gleicher Name, gleiches Drehbuch oder halt ausgebautes Drehbuch. Ja. Zu den Schauspielern. Oh, Entschuldigung, der Käse
setzt sich so an.
Unser lieber Hauptdarsteller Nazi ist Jamie Bell. Das haben wir eben schon mal gesagt. Das
ja,
kann
aber wer
man,
ist denn Jamie Bell?
Wer ist denn Jamie Bell?
Der Name sagt mir gar
Jamie
nichts.
Bell ist, eigentlich kennt ihn jeder, denn Jamie Bell ist der junge Billy Elliot.
Der kleine
süße Tänzer.
Der tanzt. Und der ist jetzt ein fucking Nazi.
Ja, meine Güte. Also der Kontrast könnte nicht größer sein. Das ist tatsächlich sehr, sehr charmant eigentlich, wenn man sagt so, okay, dann hast du wirklich einmal alles.
Hast du seine Range ein bisschen, ne? Er kann tanzen, singen. Ich weiß ja, ob Billy Elliot singt, aber er kann scheinbar gut tanzen. Und jetzt kann er auch noch einen Nazi spielen.
Ja.
Unglaublich.
Genau. In Snowpiercer hat er auch mitgespielt. Da spielt er nämlich den Edgar, den quasi Sidekick von Chris Evans. Mhm. Ein sehr, sehr guter Film. Wer noch nicht gesehen hat, ist, glaube ich, gerade wieder auf Netflix unterwegs.
Netflix oder Amazon Prime, da habe ich ihn auch letztens auch
irgendwo gesehen. War unterwegs, habe ich auch wieder über den Director viele spannende Sachen wieder gelesen. Jetzt kommen wir aber anders zu. In Rocketman, um ein bisschen näher an dem Kinogeschehen zu bleiben, hat er Bernie gespielt. Bernie? Hast du Rocketman gesehen?
Bernie? Leider noch nicht.
Bernie, das ist der ein sehr enger Vertrauter von Elton John und der sein Songwriter, der viel mit ihm zusammengearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die ein Paar waren oder nur enge Vertraute.
Keine Ahnung.
Und random Facts am Rande zu Jamie Bell. Er ist jetzt mittlerweile verheiratet mit Kate Mara, die Schwester von Rooney Mara. Mhm. Kate Mara kennt man aus aus The House of Cards. Da spielt sie die Reporterin, ne?
Da spielt sie die Reporterin.
Wo sie so ganz nonchalant irgendwann auf die Gleise geschubst wird.
Hey, Spoiler, zweite Staffel.
Sorry.
Aber ja, sie ist...
Genau. Und er war vorher mit Evan Rachel Wood verheiratet, die jetzt mittlerweile die Hauptrolle in Westworld spielt.
Für die, die es interessiert.
Ja.
Das Liebesleben der Schauspieler haben wir auch auf dem Schirm.
Das ist auch mal nicht ganz uninteressant. Ich wusste auch nicht, dass Rooney Mara, die Schwester
von Kate Mara,
die mit Jamie Bell verheiratet ist, Joaquin Phoenix verlobt ist. Nur um mal diese Schauspielerriege, die da gerade zusammengeheiratet wird.
Meine Güte.
Ne?
Aber also, das wusste ich auch nicht, dass Kate Mara und Rooney Mara Schwestern sind.
Ja. Wenn man sie nebeneinander sieht, sieht man das immer.
Na gut, dann müssen wir sie wohl mal nebeneinander stellen.
Ja, solltest du, ja.
Mach ich.
Kann man. Rooney Mara hat zum Beispiel in The Girl with the Dragon Tattoo Lisbeth Salander gespielt.
Genau.
Das weibliche Pendant zu Jamie Bell, der sehr drahtig, sehr schlank, beziehungsweise in diesem Film sehr trainiert auch ist, aber eher generell ein drahtigerer Typ, spielt Danielle McDonald. Mhm. Und die, ich mag die sehr. Die meisten kennen sie wahrscheinlich von aus Netflix Dumpling. Wo sie
ich kannte sie halt vorher gar nicht. Auch die, den Trailer für den anderen Film, der kurz vor dem, genau. Film, vor dem Film lief, wo sie mitspielt, habe ich...
Genau, das war nämlich Patty Cakes. Da warst du nicht da in der Sneak, glaube ich.
Das.
Den habe ich, glaube ich, mit Robin damals gesehen. Genau, also sie hat in Dumpling hat sie eine nicht ganz so typische Schönheitskönigin. Ich weiß nicht, ob sie die Königin wird. Ich habe den Film auch selber nicht gesehen.
Ich weiß, dass Jennifer Aniston da mitspielt.
Ja.
Das habe ich nämlich gesehen. Genau. Aber ja, und sie spielt dann die Tochter. Alles klar.
Genau, und sie spielt in Patty Cakes eine Rapperin.
Rapperin.
die ja so ein bisschen aus dem Street-Bereich okay. irgendwie so ist nicht jedermanns Film, muss man auch dazu sagen, ist ein bisschen arty, ist so ein bisschen Musik
Patty Cakes
ist sehr eigen, muss man mögen, aber ich fand den eigentlich ganz cool, weil sie halt, ich finde, sie ist eine sehr charmante.
Heißt sie wirklich Cakes oder heißt sie Cakes, weil die Kuchen mag?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Nee. Das kann ich dir nicht genau sagen. Und sie hat auch schon in der ersten Variante von Guy Natives Skin, also dem Shortfilm, hat sie schon mitgespielt.
Siehst du mal, das ist ja dann wie bei, hier kommen wir jetzt zu Whiplash, da Jake and
Simmons. Genau,
also, tatsächlich haben, den Fun Fact weiß ich nämlich, haben bei Whiplash in einem Kurzfilm alle mitgespielt, die auch dann später in einem Feature mitgespielt haben, bis auf Miles Teller. Der wurde dafür neu gecastet für den Film. Davor, der den Hauptdarsteller da gespielt hat, hat es leider nicht in den Film dann geschafft.
Braucht es wahrscheinlich nochmal einen namhaften.
Wahrscheinlich, also obwohl der auch namhaft war, also natürlich nicht super namhaft wie Miles Teller, aber ich glaube, das war so ein blonder Junge, den man auch aus anderen Filmen kannte.
Okay.
Aber aus irgendwelchen Gründen hat es nicht hingehauen und scheinbar.
Vielleicht Timings oder.
Keine ist das dann öfter so der Fall, dass man so schon wie so ein Trailer schon mal macht, so ein Shortfilm mit auf den Schauspielern, die man sich dafür vorstellt.
Um es auch bei den Produktionsstudios ein bisschen besser platzieren zu können.
Das war viel einfacher, als das Drehbuch hinzusagen. Stellt euch mal vor.
Ja, aber das kennen wir als Designer, können wir da ein Lied von singen. Es ist nicht ganz einfach, jetzt den Leuten zu sagen, stell dir mal vor.
Ja, und die sind alle,
was? Das ist nicht ganz so einfach immer.
Natürlich nicht.
So, das so viel zu dem Cast von Skin. Good to know, auch diese Geschichte basiert halt auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Und basiert auf der 2012 erschienenen Dokumentation.
Brian, so ist der Typ, ja. Jetzt, wo du es hier
Brian, genau, Brian.
Brian Whitner.
Genau. Most sought after white supremacist.
Interessant, okay.
Ja, genau.
Na gut, ja.
Und tatsächlich, wie es auch so passiert bei solchen Produktionen, sind sie irgendwann aus, they ran out of money, irgendwann ist das Geld leer gegangen. Und,
aber aus einem interessanten Grund, ne? Also ist ja nicht so, okay, wir haben falsch budgetiert hier, sondern okay, wir müssen dem Typen jeden Tag, wenn wir.
Aber nicht deshalb. Deshalb ist es nicht aus dem. Das ist die Folge davon, weil das Budget ausgelaufen ist, war das Jamie Bell die Tattoos jeden Tag.
Ja.
Ja, aber das ist nicht der Grund gewesen, sondern es war einfach dann die Folge davon. Also Jamie Bell musste jeden Tag halt quasi dieses Make-up aufgetragen bekommen, was wirklich sehr aufwendig ist. Ich meine, der Mann ist nicht tätowiert und hat dann komplett tätowiertes Gesicht. Guckt euch das mal an, googelt mal Skin und Jamie Bell, dann werdet ihr sehen, wie krass dieses Gesicht im Endeffekt
verunstaltet
worden ist, genau. Und irgendwann, als das Geld halt knapp wurde, musste er halt über mehrere Tage diese Tätowierungen tragen. Und das ist halt dann doch so unangenehm und so sehr nazideklarierend gewesen, dass er zum Teil alleine Mittag essen musste, weil das ganze Cast-Team nicht mit ihm sitzen wollte.
Ähnlich habe ich das gehört bei Breaking Bad. Bei der letzten Staffel sind ja auch ein paar Nazis da und die haben auch so Nackentattoos und so ein bisschen ins Gesicht hin. Und da war es nämlich genauso, dass die Gruppe dort, das sind von 3-4 Leuten, immer zusammen gegessen hat, weil sie die Tattoos auch über mehrere Tage aufbehalten mussten, weil es sonst zu teuer und zu aufwendig gewesen wäre, das zu machen, gerade bei so einer Serienproduktion. Ja. Und auch kein anderer mit denen zusammen, also wenn die zu Restaurants oder so fahren, dass keiner mit denen eigentlich dahin möchte.
Die bleiben einfach nur im Trailer und bewegen sich nicht. Also um nur den Aufwand einmal zu nennen, es sind 14 im Gesicht und 39 auf dem Körper gewesen an Tätowierungen. Und auch sehr feine, also sehr feingliedrige Sachen, also mit so einer Rasierklinge über die Seite.
Klein.
Und ja, also Das finde ich aber immer erstaunlich, dieses jeden Tag genauso draufmalen.
Das muss ja, das muss genau perfekt sein, weil sonst, ne?
Ja, sonst, also ich weiß nicht, fand ich erstaunlich. Aber ja, okay. Genau, so viel dazu. Also der Gute hat dann ein bisschen drunter gelitten.
Ja. Der Arme. Naja, er kriegt dafür ja Geld.
Genau, sein Gegenpart heißt Daryl Lemond Jenkins.
Wer war denn das?
Das ist der Gründer der One People Project, der Kerl, der ihn im Endeffekt umgedreht hat. Ja. Also wen das interessiert, diese Thematiken. One People's Project, 2001 gegründet, Daryl Lemond Jenkins, hat im Endeffekt Gruppen von Rechtsradikalen und einzelne Individuen beobachtet, überwacht und ihnen den Weg aus der Szene ermöglicht, wenn sie dafür natürlich Informationen preisgegeben
haben. Ein Held ist das also.
Ja, ich finde es also ja immer erstaunlich. Also der Claim dieser Firma ist Hate has consequences. Mhm. Und ich finde es ja immer erstaunlich, wenn gerade Menschen aus Gruppen, die halt stark mit solchen Gegenpersönlichkeiten zu tun haben, sagen wir mal so, gerade aus einer, wenn du schwarz bist und in
der er ist ja das Ziel von dieser genau, rechtsradikalen Gruppe. Und dann zu sagen, ne, ich möchte das, also ich stell mich dahin und möchte, dass die wieder richtige Menschen werden.
Ja.
Das ist schon sehr
löblich. Also ich finde es, es ist wahnsinnig charakterstark und das merkt man in diesem Film auch. Er ist natürlich nicht, dass er sagt, oh du armer junger Mann, so ist es auch nicht, sondern er hat einen sehr interessanten Blick auf die Sachen und die Leute, die sich halt auch mit diesen Thematik auseinandersetzen, können diesen Film, glaube ich, gut auch mal sehen, weil das schon nochmal, also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass man sagt, man würde Nazis verstehen können. So ist es überhaupt nicht, sondern es zeigt einfach auch nur, es gibt da auch welche, die nicht so schlimm sind wie
wie du schon sagtest, auch alles Nazis sind Menschen.
Auch Nazis und sind Menschen.
Viele von denen, ich glaube, das wird auch sehr schön dargestellt in dem Film, wenn sie halt einen neuen rekrutieren.
Ja.
Der ist halt in so einer Situation, wo nicht viel offen steht, er hat halt keine Freunde, kein Geld, kein Essen und er weiß auch gar nicht richtig, dass es jetzt Nazis sind, wo er gerade mitfährt,
ne?
Und rutscht dann in diese Schiene rein. Natürlich irgendwann mit gesundem Menschenverstand kann man sagen, okay, raus da,
aber bei vielen schon zu spät,
passiert's, ne? Dann halt so und dann, ja, bis sie dann raus können, weil dann, wie wir es eben schon auch sagten, ist nicht so einfach, aus so einer Organisation rauszugehen,
ja,
weil du einmal drin bist, weil du wirst von denen,
du begehst ja Straftaten,
Essen,
ne?
Kriegst und alles, genau. Und das wird deine Familie, ne?
Es gibt noch so eine Szene, glaube ich, wo es halt diesen neuen Rekruten gibt, also dieser Neuling, der dann da ist, noch völlig unbehelligt und dann nach ein paar Monaten sieht man quasi so eine Eskalation und dann hat er schon das erste Tattoo im Gesicht und er erschießt halt einen Typen, der so ein bisschen aufmuckst. Und ich meine, natürlich, wenn du anfängst, Straftaten, ne?
Und dann ist es zu spät.
Genau, und dann kriegst du tatsächlich, ich glaube, klang so wie so Pathfinder Ehrenzeichen kriegst du dann
in dieser Gruppe. Ja, hat er ja gesagt, ne, der Hauptvater da. Der
you get a badge oder so irgendwas. Also das ist schon ein bisschen grob. Also das ist, man weiß immer nicht genau, wie spezifisch das dann ist und wie viel da noch drumherum geschrieben worden ist.
Ja.
Aber es ist schon ganz interessant. Auch den Konflikt, den die Menschen tragen, die halt diese Organisation verlassen wollen. Weil sie sagen, sie möchten das nicht. Ich meine, die haben Straftaten begangen und die haben schlimme Dinge gemacht und gesagt und getan. Ja. Aber ich meine, lieber später als gar keine Einsicht.
Genau, also jeder hat ja eine zweite Chance verdient. Und deswegen, das wird da gut dargestellt und dafür alleine kann man sich den schon angucken, weil ich finde, das ist der Wert.
Den kann man sich auch tatsächlich gut im Kino angucken, würde ich sagen.
Ich hätte jetzt gesagt, beide Filme sind für mich keine Kinofilme. Wo, das liegt wahrscheinlich auch an der Thematik. Und
Je nachdem, wie sehr das interessiert, ne?
Ja.
Genau. Also kann man auch, wirkt auch zu Hause, aber ich glaube gerade mit den Tattoo-Removals und so, das ist schon sehr intensiv auf dem großen Screen.
Ja, von mir kriegt er ein Netflix-Approval, von dir kriegt Skin wenigstens ein Kino-Approval.
Ja, weil ich finde, das ist dann auch mal ganz, also es ist, wie gesagt, kein großer Film, aber es ist mal eine Thematik, die du noch nicht 200.000 Mal gesehen hast, sondern nur 20 Mal. Also da kann man sich lieber...
Bei Skin fällt mir sofort American History X ein und
das ist nochmal ein ganz anderes Film, natürlich.
Imperium, glaube ich, oder Imperio. Imperial mit Daniel Radcliffe.
Haben wir aber auch nicht gesehen.
Ne? Habe ich nicht gesehen, aber der fällt mir so ein, weil die Imperial, weil die beide so eine Szene haben, wo sie zur Kamera hin marschieren Und da hast du halt einmal den Daniel Radcliffe, Harry Potter Darsteller, und jetzt hast du einmal den Jamie Bell, den Billy Elliot Schauspieler, also so beides Charaktere, wo du sagst, das sind niemals böse Jungs oder Nazis, geschweige denn.
Ja.
Und dann kommen die in solche Rollen, weil die das Drehbuch gelesen haben, das irgendwie interessant finden. Das ist so eine richtige Challenge wahrscheinlich, so eine schauspielerische.
Ja.
Das sind so die Filme, die mir jetzt einfallen. Und ich glaube, da passt ja auch super mit rein.
Ja, die Leute, die das interessant finden, das zu gucken.
Ne? Wenn, wie heißt hier nochmal der Nazi-Film mit Green, irgendwas, wo hier.
Green Book?
Was ist der?
Welcher?
Der mit der letzte Film von Anton Yelchin.
Ach so, nee, Green Room.
Green Room, genau. Der fällt mir auch noch dabei ein.
Ja.
Das ist ein grandioser Film, wenn man halt in diese Thematik rein möchte.
Ja,
noch deutlich
bedrückender. Ja, genau. Kannst du Nazi-Filme abmachen.
Das sind diese vier Nazi-Filme, die ihr euch angucken könnt.
Wenn ihr einen Marathon machen wollt, an ganz furchtbar unverständlichen Grausamkeiten, dann ist das auch mit Anteilen.
Ja, und für The Informer kann ich The Departed empfehlen. Das ist wahrscheinlich ähnliche Thematik. Da ist auch so ein Double-Feature. Jetzt fange ich schon an, hier wie Tarantino Double-Features vorzubereiten.
Sehr gut.
Und für unser Nazi-Double-Feature oder Quadruple-Feature.
Quadruple-Feature. Wow, danach kannst du auch gar nicht mehr. Oh nee.
Das ist der Abend schon, auch gelaufen.
Dann musst du danach erstmal noch irgendwie fünf Folgen Friends hinterher
gucken. Dann stehst du schon im Tattoo-Shop und fragst nach deinem ersten Nazi-Tattoo.
Um Gottes Willen. Ja, oder du brauchst halt irgendwie eine ganz romantische Love-Story drumherum.
Ja.
Um das Ganze nochmal kurz aufzulockern zum Thema harte Jungs, ich habe gestern noch Hobbs & Shaw gesehen im Kino. Ja. Es ist alles das, was Cobra 11 gerne wäre.
Weil die haben das Geld und das...
Alles fliegt in die Luft. Es ist so utopisch. Also ganz ehrlich, also wir haben es auf Deutsch geguckt. Oh Gott, ich kann es nicht in Worte fassen, wie absurd das alles ist.
Wie ist diese Body-Dynamik? Weil ich habe ihn nicht gesehen zwischen The Rock und Jason Statham. Das sieht bei den Trailern immer sehr lustig aus. Und
ja, also ich hätte ihn jetzt gerne nochmal auf Englisch geguckt, weil ich glaube, da noch so ein bisschen mehr Wortcharme mitkommt, aber auch funktioniert auf Deutsch. Ja,
eher gerade mit seinem coolen britischen Akzent, finde ich. Also
deshalb, es hätte den ganzen Kontrast noch ein bisschen stärker gemacht. Aber also... Es ist halt Entertainment pur, ne? Also da ist halt auch Story ist halt wirklich dünn.
Stupides Hollywood-Action-Geballer, das erwarte ich, wenn ich diesen Film-Trailer sehe. Und also, das gucke ich mir auch bald an.
Das kriegst du. Ja, doch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, die weibliche Hauptdarstellerin, die ja auch schon in Mission Impossible mitgespielt hat, die mit den wahnsinnig blauen, großen Augen. Elizabeth irgendwie.
Okay.
Die Becky ist es nicht, sondern eine andere. Muss ich mal nachgucken. Auf jeden Fall wunderschön. Ganz zart im Gegensatz zu diesen beiden sehr grobschlächtigen Männern.
Ah, sehr schön.
Ganz süß.
Ich habe gestern nämlich The Departed gesehen, deswegen ist der mir so im Kopf.
Okay, ich wollte gerade sagen, warum erwähnst du ihn 20 Mal? Ich krieg den nicht mehr
weil
zusammen.
Der Film. Und jetzt, wo wir über The Informer geredet haben, fällt mir halt diese Parallelogramm. Das fällt mir da ein.
Wahnsinn.
Natürlich... Wie gesagt, im Format in viel schlechter, also nicht in so einer grandiosen, du hast halt Martin Scorsese, der so einen
grandiosen Film da inszeniert. Ja, und dann halt so ein Third Time.
Aber ähnliche Thematik. The Departed auf Netflix kann man sich immer geben.
Immer. Muss ich auch mal wieder aufholen. Okay, so, wir sehen uns, hören uns, sprechen uns in 2 Wochen wieder.
Genau, in 14 Tagen. Bis demnächst.
Bis dann.
Bye.
Bye.